Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen, präsentiert von der WTG-Gruppe mit Host Kevin Gavin.
Hallo liebe Löwenfans, willkommen zur Folge 91. Hier ist der Löwenfunk, der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen. Wir haben eine längere Pause gemacht als gewohnt, kommen aber umso frischer zurück und haben endlich den Gast für euch. Haben wir schon mal wieder ein paar Mal angedeutet, dass wir ihn an der Angel haben. Und jetzt haben wir den Fisch reingeholt in die Geschäftsstelle hier bei den Löwen in Mannheim. Terence Boyd ist da.
Ja, moin. Viele denken sich jetzt, nee, mit dem haben wir nicht gerechnet, den wollen wir auch nicht hören.
Das glaube ich nicht.
Vor allem jemand, der echt genau gar keine Ahnung vom Handball hat, aber ja,
wir haben einen
ganz kurz, bevor wir anfangen mit der Geschäftsstelle. Ich stand erstmal 5 Minuten vor der Tür, wo drauf steht, kräftig ziehen. Das ist wirklich schon kurz vor Polizei kommt gleich so.
Ist so.
Eingebrechen. Ist ja krank.
Wir haben ein Video davon gemacht, das würden wir dann auch im Zuge des Podcasts veröffentlichen. Terence Boyd bricht in Rhein-Neckar-Löwen-Geschäftsstelle ein. Ja, wir freuen uns wirklich, dass du da bist.
Ja,
wir haben, also das heißt, wir sollen den langen Handball-Expertenblock wieder rausnehmen, sagst du?
Nein, können wir gerne machen. Aber das, da kommt halt sehr gefährliches Halbwissen.
Ja. Wie es dazu gekommen ist, dass ein Profifußballer von Waldhof Mannheim bei uns am Mikro ist, dass, was das vor allen Dingen mit David und Juri zu tun hat, dazu kommen wir in unseren Kategorien und wir starten jetzt auch direkt mit der ersten.
Löwen aktuell.
Hier geht es um die sportliche aktuelle Lage der Rhein-Neckar-Löwen. Wenn wir jetzt hier gerade sprechen, dann liegt das Viertelfinal-Rückspiel in der European League noch vor uns. Wir wissen also mal wieder deutlich weniger als ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, und können nur das Beste hoffen, unseren Jungs die Daumen drücken in Lissabon. Wir gehen mit 3 Toren Vorsprung in dieses Rückspiel. Und wollen natürlich in die EHF-Finals in Hamburg einziehen. Wenn du dich so in eine Situation versetzt als Sportler, magst du diesen Druck von K.O.-Spielen?
Ja, Druck ist immer geil. Weil, also das ist, ich habe dasselbe jetzt ja gerade auch beim Waldhof mit dem Abstiegskampf. Gut, wenn es natürlich dann negativ ausgeht, das Spiel, ist ja klar, dass du in volle Kanne am Boden bist, aber jetzt einfach eine Vorbereitung zum Spiel und dann die Minuten vorher, und wenn du auf dem Platz stehst, ist es geil, weil da bist du auch in der Kabine, bevor es rausgeht, sagst, ey Jungs, dafür trainieren wir, dafür machen wir die ganze Scheiße und leiden, dass wir jetzt hier stehen können und zeigen können, was wir drauf haben. Und sollte man auf jeden Fall, gerade was den Kopf angeht, einfach versuchen, sehr, sehr frisch zu bleiben, positiv, gute Stimmung zu haben und auch nicht zu verkrampfen. Also einfach Druck rauszunehmen, das machen aber eigentlich automatisch fast alle Teams, dass du halt rumblödelst in der Kabine oder noch Scheiße laberst. Einfach, dass du einfach locker bleibst, weil so performst du natürlich dann auch gut. Und wenn die jetzt natürlich sagen, oh, wenn wir jetzt verlieren, dann fliegen wir raus und dann wird das nichts. Ja.
Ja, wenn man vorhin die ganze Zeit darüber nachdenkt, dass man diese 3 Tore verteidigen möchte auf Biegen und Brechen. Ich glaube, vielleicht ist es vom Druck her ein bisschen geiler, wenn du dir was holen kannst.
Klar.
Als wenn du was zu verlieren hast.
In einer Verfolgersituation bist, ne?
Also.
Wo nichts zu verlieren
hast. Wäre für uns, muss man so ehrlich sein, wäre für uns momentan die einzige Möglichkeit, diese Saison stimmungsmäßig noch ein kleines bisschen zu retten. Ich glaube nicht, dass ich da übertreibe, wenn ich das sage. Es war keine gute Saison. Hast du es ein bisschen verfolgt?
Ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt nur im Briefing so einen Überblick bekommen, weil ich, also auch wenn ich jetzt als noch nicht in der Region gelebt habe, war bei mir auch immer so Rhein-Neckar-Löwen, das ist ja mit, du hast jetzt gerade ein bisschen beschwichtigt, glaube ich, aber in meinem Kopf war es so, ja, die müssen ja auch so mit Bayern München sein in Deutschland des Handballs, aber dann, ich glaube, haben wir uns geeinigt auf so wie die Top oder Big Four in England in der Premier League.
Also die Rhein-Neckar-Löwen.
Titelanwärter jedes Jahr auf jeden Fall.
Ja, ja.
Und klar, dann wird das wahrscheinlich zu wenig gewesen sein, aber es ist ja cool, dass du jetzt so die Chance hast, trotzdem was Positives mitzunehmen mit der Euroleague und hast auch gemeint Umbruch. Das war jetzt natürlich auch nicht zu viel, aber das musst du dann halt leider auch irgendwie in Kauf nehmen, ne? Dass dann nicht alles funktioniert. Und es ist dann immer noch gut, dass du dann, wie gesagt, international noch Chancen hast.
Wir leiden immer so ein bisschen darunter, dass im Handball eine große Vertragstreue herrscht. Also leiden ist jetzt auch ein übertriebenes Wort in dem Fall. Aber tatsächlich hatten wir eine erste Übergangssaison, in der wir nicht wirklich wussten, was jetzt gerade so Sache ist, weil der Trainer, der aktuelle, der zu uns gewechselt ist, seinen Vertrag erfüllen wollte bei einem anderen Verein, was ich ja prinzipiell auch erstmal sehr, sehr gut finde. Und das hat halt dann dazu geführt gehabt, dass wir da schon eine Übergangssaison hatten, in der wir auch nur Zehnter, glaube ich, am Ende geworden sind. Dieses Jahr sieht es ja sogar noch ein bisschen schlechter aus, was das angeht. Ich glaube, in der Liga sind wir gerade Elfter. Mhm. Ist natürlich, klar haben wir eigentlich einen anderen Anspruch, muss man ehrlicherweise sagen. Aber ja, wie ist das mit Ansprüchen? So, ne? Wenn ich das jetzt mal mit dem Waldhof vergleiche, eigentlich war das Ziel, glaube ich, aufzusteigen mal, oder?
Das denke ich auch. Aber gut, ich meine, jetzt wo ich kam, war das auf jeden Fall nicht der Fall. Sagen wir es mal so, es ist eine andere Situation. Und jetzt musst du erstmal alles dran setzen, dass du überhaupt in der Liga bleibst. Und dann kannst du dich neue Ziele setzen, neu aufrichten. Dann kommt natürlich die Kaderplanung dazu. Okay, was kriegst du überhaupt? Der Trainer muss sich dann auch den Kader nach seinen Wünschen mit dem Sportdirektor zusammen basteln. Dass es auch alles klappt. Das ist sowieso immer, egal welche Sportart, habe ich den höchsten Respekt vor den Leuten, die den Kader zusammenstellen, ja. Weil das ist wirklich Quantenphysik, weil es reicht nicht nur, klar, wäre es von Vorteil, wenn du die besten Spieler auf dem Markt für jede Position hast, natürlich. Aber ich habe es schon oft erlebt, dass du halt in einem Kader können natürlich nur so und so viele Leute auf dem Platz stehen gleichzeitig oder von Beginn an spielen. Und die ja hinten dran sind, die nicht so viel Spielzeit bekommen. So, wenn du jetzt aber nur Superstars hast, auch auf der Bank, dann weiß ja jeder, was kommt. Dann sind Leute unzufrieden. Und wenn du aber Spieler hast, die vielleicht nicht so gut sind, trotzdem aber ihr soll erfüllen, wenn sie gebraucht werden, immer da sind und nicht murren auf der Bank und einfach gut sind für diese Teamchemie, das ist einfach Gold wert. Und die auch das Trainingsniveau hochhalten und da nicht irgendwie beleidigte Leberwurst spielen, weil jetzt spiele ich nicht und dann ist mir auch alles scheißegal, sondern das ist schon ganz krass. Genauso auch der eine Spieler ist dann vielleicht in diesem Bereich vielleicht nicht so gut wie der andere, aber er hilft mit seinen Attributen irgendwie die anderen Mitspieler auf die Nebenpositionen mitzuziehen, ja. Oder ist lautstark, kann gut führen, was ja auch ganz wichtig ist, die Kommunikation auf dem Platz. Es sind so viele krasse Faktoren und es ist ja trotzdem eine Wundertüte, weil du kannst das scouten, wie du willst, was du sehr selten scouten kannst. Es geht nur über Gespräche und über was ja Kollegen oder Mitspieler über dich sagen, ist ja, ey, wie ist der eigentlich drauf als Typ? Was ist denn jetzt, wenn er nicht spielt? Wie verhält er sich dann? So weiter und so fort.
Die Chemie kann sogar wichtiger sein, als nur auf die Stärke der Mannschaft oder die Stärke der Einzelspieler zu schauen?
Das ist eine gute Frage. Also, wird jetzt nicht rüberheben. Es ist eher, es ist auf jeden Fall ein Ingredient davon, was eine erfolgreiche Mannschaft ausmacht. Und
ist natürlich ein brutaler Unterschied zwischen Fußball und Handball. Muss man ja mal ganz kurz mal feststellen zwischendurch. Beim Fußball ist es ja, wie du sagst, 11 fangen an. Und bis du dann ins Spiel kommst, vergeht ein Großteil des Spiels. Das ist im Handball ja insofern anders, dass du ja fliegend wechselst. Mhm. Du kriegst deine Spielanteile trotzdem. Es ist jetzt im Handball jetzt ja nichts sonderlich Besonderes, in dieser Starting Seven zu sein oder sowas, weil halt durchgewechselt wird. Selbst auf der Torhüterposition kannst du ohne weiteres durchwechseln. Mhm. Aber Chemie ist natürlich trotzdem super wichtig, weil du halt einfach im Fußball nennt man das ja dann die sogenannten Kabinenspieler. Ich finde es immer ein bisschen hart, jemanden Kabinenspieler zu nennen, weil es soll ja eigentlich heißen, dass er gut für die Kabine ist. Ich finde, es klingt immer so ein bisschen nach, es ist ein Holzfuß. Ja,
aber macht gute Jokes.
Aber ja.
Aber die ist auch wichtig, das stimmt aber wirklich. Ja. Mhm.
Da gibt es ja so einige, also die jetzt keine riesen Fußballer waren. Ich glaube, also ich bin ganz gut befreundet mit einem, für den wurde dieser Begriff Kabinenspieler so ein bisschen erfunden. Dominik Peitz, sagt dir wahrscheinlich auch was. Mhm. Und ja, ich sag ja, ich glaube, dem hat man dann auch immer das Fußballspielen so ein bisschen versagt. Man hat immer gesagt, so, der kann gar nichts, was natürlich auch Quatsch ist.
Natürlich, ja.
Aber Kabinenspieler sind unheimlich wichtig für so eine Teamchemie.
Ja.
Ja, ja, würdest du denn irgendwann mal, das nehme ich wahrscheinlich schon mehr, voll was vorweg, aber würdest du denn dir irgendwann diesen Job als Kaderplaner und Co. vorstellen können?
Ich finde es interessant. Also ich würde auf jeden Fall sehr gerne im Fußball bleiben. Frage ist jetzt, okay, bleibst du auf dem Platz, willst du so als Trainer später mal dich versuchen oder am Schreibtisch, dass du, wie gesagt, was Management angeht oder die Kaderplanung. Ich weiß es selber noch nicht. Also ich finde es auf jeden Fall ist mega interessant. Stand heute würde ich zum Beispiel sehr gerne auf dem Platz bleiben, dass ich einfach mit den Jungs auf dem Platz arbeite, als Co-Trainer, was auch immer. Das ist halt schwer zu sagen, ist ja immer so, ist ja egal, welche Sportart, als Profisportler, bald, neigt sich die Karriere dem Ende zu. Was machst du denn dann? Keine Ahnung, du weißt, was ich meine. So, ja. Und für mich ist das dann auch ein riesiges Abenteuer. Fakt ist, ich glaube, du wirst was Adrenalin und Atmosphäre und diesen Rush, den du kriegst, wenn du ein Tor schießt, wenn du vor zigtausend Menschen spielst und jemand abgrätscht und die Menge jubelt oder du gewinnst und auch verlierst, ist ja egal, diese ganzen Gefühlsachterbahnen, das wirst du im normalen Leben privat niemals irgendwie replizieren können. Das ist krass, aber man muss dann gucken, wie man dann trotzdem sich irgendwie eingroovt und seine Happiness findet und sagt, hey, das ist dann jetzt meine Bestimmung. Hoffentlich bin ich dann auch dort so gut, dass ich neues Handwerk erlerne und auch dann dafür Geld bekomme. Ich muss dann auch weiterarbeiten. Das Wichtigste ist, dass ich hoffentlich dann eine Funktion finde, wo ich nicht sage, oh, morgen ist Montag, scheiße, ist Arbeit, sondern ich würde sehr gerne mich freuen wollen auf die Arbeit. Ja.
Kannst Friseur werden, die haben montags frei.
Na, siehst du? Ist doch schon mal gut. Aber mir kriegt jeder nur eine Glatze direkt. Und diskutieren.
Ohne Ankündigung.
Ohne Ankündigung.
Was das für Gesicht
hat. Und wenn die sich dann so beschweren, dann zeige ich nur auf irgend so ein kleines Schild im Laden. So, so Policy, habe ich doch gesagt.
Allgemeine Geschäftsbedingungen. Habt ihr wieder nicht gelesen, oder was? Wir schauen ja in diesem Podcast wirklich sehr, sehr oft auch über den Tellerrand, über Handball hinaus. Deswegen sitzt du ja heute auch hier. Wir erklären mal ganz kurz, wie das zustande gekommen ist. Deine Frau ist die beste Freundin von Sarah, die bei uns unter anderem für Ticketing und Terminierung zuständig ist. Mhm. Das war quasi der erste Anknüpfungspunkt. Und dann gibt's da einen baumlangen jungen Mann bei uns, der aus Kaiserslautern kommt. Und du hast ja wiederum von 2022 bis diesen Winter beim ersten FCK gespielt. Die Seite von David kennen wir. Mhm. Für den bist du einfach der Hero. Wie hast du denn davon erfahren, dass du der Hero von David Späth bist?
Ja, das kam mit der Zeit war es dann so, ja, die Sarah, die hat wollte unbedingt mal, dass du aufs Spiel kommst. Also wäre ich so oder so auch, aber ich bin auch ganz ehrlich, in meinem Privatleben, das ist Training und dann ist meistens irgendwie Spielplatz oder sowas angesagt. Zwei Kinder, du kommst zu nichts. Und das heißt, solche Sachen müssen geplant werden. Ja. Und dann, keine Ahnung, das heißt, meine Frau hat es in die Hand genommen und Sarah und dann irgendwann kam es dann dazu. Und da meinte meine Frau auch so, ja, das ist übrigens hier der Torwart, der da auf der Bank die ganze Zeit saß, der nie gespielt
hat.
Der hat da nicht gespielt. Das Timing war ganz, ganz crazy. Das eine Spiel, ich weiß nicht, gegen wen das war. Ist ja auch egal. Ich habe nur gesehen, er spielt nicht, aber voll so mitgeklärt zu werden. Sofort, und der feiert dich voll. Ich so, ja, cool. Und dann waren wir danach noch, nach dem Spiel kommen ja auch die Spieler dann noch dazu, wo man mit denen quatschen kann. Und dann haben wir uns so zum ersten Mal gesehen und das ging dann ganz schnell, ganz lustig. Und dann saßen wir noch, glaube ich, zwei Stunden am VIP-Bereich und haben einfach Erfahrungen ausgetauscht, also über die Sportart hinaus, weil es ja trotzdem als Profisportler verbindet einen ja so viel und du machst so viel gleiche Scheiße durch. Bei ihm war es dann auch, war verletzt, spielte nicht, halt unzufrieden, so weiter und so fort. Was soll er machen? Ich so, ne?
Hat er dich nach Rat gefragt?
Ja, quasi? Und hat er jemand nach Rat gefragt, den er A, erstmal seit 10 Minuten kannte, B, der die Sportart auch erst seit 10 Minuten kennt, der gerade erst mal, also ich habe schon ein paar Spiele gesehen im Handball, aber trotzdem, ich bin jetzt nicht...
Ja, verstehe.
War nicht, dass ich hier Rat geben dürfte, sagen wir es mal so, aber aus Profisportler-Sicht und eigentlich nur gut zugesprochen und gesagt, mach weiter, Geduld, was willst du machen? Du kannst ja nur das beeinflussen, was du beeinflussen kannst. Also ich habe ja nicht groß irgendwie was, ich habe einfach nur gut zugesprochen, ihm auch von mir erzählt, was für Verletzungen und Tiefs ich durchgemacht habe und so weiter und so fort und wie wichtig der Kopf ist und so weiter und so fort. Und dann ging das ganz, ganz schnell. Dann irgendwie ein paar Tage oder ein paar Spiele später oder ein paar Wochen später wird er dann, kriegt er mal Spielzeit im Tor, hält überragend. Dann kam das, glaube ich, die ganze Geschichte mit dem Pokalsieg, Halbfinale und Finale, der große Held. Und ich dann nur so, ey, guck mal, das bin ich, das war ich. Geil. Das war klar, dass ich mir das im Fall geschrieben habe. Aber ganz ehrlich, ich war einfach nur, im Endeffekt kamen nur zwei Menschen miteinander, einfach dieselben Gefühle, die man halt durchmacht als Profisportler, ausgetauscht.
Ich glaube ich auch, dass das egal ist, was
der du hat sich auch so genau hast. Bedankt, so, aber wir wissen ja beide, das hat ja null mit mir zu tun, sondern das, er hat sich ja selber aus dem Loch gezogen, hat die Chance gleich genutzt. Die hat die Chance gleich genutzt, die er bekommen hat. Und das war dann einfach so schön anzusehen. Dann ging das so schnell. Ich glaube, danach kam U21, EM, WM.
Er ist Weltmeister WM. Geworden im Sommer.
Boom, dann sehe ich nur noch auf Titelbild in der Bild-Zeitung. Es ging immer weiter, verrückt. Bis zu, jetzt ist ja, jetzt haben wir hier die, was haben die, jetzt ist
war EM. Europameisterschaft, war jetzt der Männer, also die normale Europameisterschaft.
So, da war er jetzt auch dabei. Und das ist, krass, was sich in, ja, so, was, glaub, in einem Jahr, so, ja, wie schnell sich das alles drehen kann. Und was ich halt schön finde, ist, dass der Typ sich einfach null verändert, bleibt gleich. Das ist, und das schätze ich sehr. Also, Demut in einem Mensch, gerade in einem Profisportler, was es echt nicht oft gibt. Und, deswegen, es freut mich so sehr einfach zu sehen, wie er einfach aufblüht, wie er trotzdem derselbe ist und bleibt und einfach jetzt jetzt die sonnigen Seiten des Profisports erleben darf und nicht aufhört und weitermachen. Das ist schön.
Also das, was David Späth jetzt in seinen, ich sag mal, 2-3 Jahren Profikarriere erlebt hat, das erlebst du teilweise in dem ganzen Profileben nicht mehr. Also,
das ging jetzt echt ratzfatz,
Er war ja schon mal kurz vor der A-Nationalmannschaft, dann hat er sich das Kreuzband gerissen. Dann geht's natürlich wirklich für ihn jetzt gerade steil nach oben. Ich kann auch verstehen, dass es für einen jungen Keeper wie David dann auch schwierig ist, so eine Situation zu greifen, wie sie sich dann für ihn dargestellt
hat. Viele drehen halt durch und denken dann, ja, ey, warum spiele ich noch nicht bei Dings? Jetzt muss der nächste Schritt kommen, immer mehr wollen.
Ja, aber am Ende muss man ja schon auch sagen, dass er zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch dann quasi kennengelernt habt, da hat er in meinen Augen noch nicht so richtig das Recht gehabt, so krass.
Das kann ich ja nicht beurteilen. Ich habe ihn ja nicht spielen sehen vorher. Ja.
Genau, da war er ja noch blutjunger Torwart. Ich meine, wenn man das mal auf den Fußball umschwenkt und da kommt der Trainer und sagt, du, wir haben jetzt da aus der A-Jugend einen, der will jetzt spielen und ist dann auch unzufrieden, weil das nicht passiert. Da muss man, glaube ich, auch schon David, da war er ein bisschen ungeduldig, was ich aber voll und ganz verstehen
was
kann.
Was natürlich auch für seinen Ehrgeiz spricht.
Der Typ ist
und ich glaube jetzt
positiv bekloppt, muss man ganz klar so sagen.
Gut, als Torwart musst du sowieso, darfst du eh nicht alle Tasten schreiben. Naja. Und gerade im Handball, also ich war im Schulsport auch mal im Tor, im Handball. Das habe ich einmal gemacht, nie wieder, wenn die da von dieser 7-Meter-Linie auf die zufliegen und dem 150 Sachen ins Gesicht werfen.
Es sind sogar 6 Meter nur.
Okay, also, das ist, was wollte ich sagen? Und ich glaube, den Anschein macht er, dass er, warum er auch so bei sich bleibt und trotzdem weiter performt. Jetzt, wo gerade alles so krass läuft für ihn, hat der Typ aber nicht vergessen, was er gerade durchgemacht hat. Also woher er kommt, wo er vor anderthalb Jahren noch stand. Und das ist das Coole. Und das schätze ich dann, weil das vergessen dann viele Leute in diesem, jetzt kommen natürlich nur Leute um dich rum, die sagen, ey, du bist so geil, du bist so gut. So, und das ist ja toxisch. Das ist ja nicht gut für eine Sportlerkarriere,
Seitdem schaut ihr immer mal wieder beieinander vorbei, kann man sagen. Waren die Jungs denn auch schon im Karl-Benz-Stadion?
Nee, noch nicht. Wahnsinn, noch nicht. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Der hat's ja nicht mehr nötig. Das ist es jetzt ja wieder.
Das ist okay. Gerade lobt er ihn noch, dass er so schön auf dem Boden geblieben ist und jetzt kommt das Messer sofort. Nee,
Drittliga macht er nicht, hat er gesagt.
Ja gut, da muss man natürlich zu seiner Ehrenrettung sagen, dass er als gebürtiger Lauterer natürlich auch FCK-Fan ist.
Aber den kriegen wir noch hin.
Kann man sich mit dem Waldhof wahrscheinlich jetzt nicht direkt so anfreunden. Ja. Wobei ich auch immer finde, das wird im Fußball viel zu ernst genommen alles. Ne? Also ich meine, wir haben auch Rivalitäten so. Also mal klar, wir sind jetzt auch alle nicht unbedingt Fans vom THW Kiel oder von Berlin oder sonst was. Aber das wird im Fußball, wie ich finde, immer sehr, sehr.
Das muss jeder für sich wissen. Also ich denke mal, was auf jeden Fall nicht gehen darf, ist, dass es irgendwie privater Natur irgendwie gefährlich wird. Ne, für Fans, für Privatpersonen, für Spieler etc. Sonst an sich, ich meine, Derbys sind geil. Es ist also aus Sportlersicht, wenn du auf dem Platz stehst und im Stadion bist, als Fan, als Spieler, geil, 100%. Natürlich, dann willst du einfach deinen Rivalen ärgern, willst ihn besiegen. Ja. So, ich meine, meine Story kennen wir jetzt, dass es privater Natur war, familiärer. Aber ja, ich bin ja sowieso ein Typ, der sich sowieso nicht zu doll mit dem Fußball auseinandersetzt. Weil ich schon für mich weiß, gut, gerade wenn du halt, wenn Kinder in dein Leben kommen, merkst du, das gibt's, glaube ich, noch ein bisschen was ein bisschen wichtiger ist im Leben. So, das heißt nicht, dass Fußball nicht wichtig ist, 100%. Ich liebe Fußball. Wenn ich am Platz stehe, liebt's keiner mehr als ich. Aber wenn ich dann nach Hause komme, dann interessiert sich genau gar nicht für, wie ich gerade gespielt habe. Sondern da ist dann, warum darf ich nicht den 7. Kinderriegel essen? So, und dann bist du am Diskutieren und dann heißt es, keiner versteht mich zu Hause. So, solche Sachen habe ich gerade. Ja,
das ist dann auf einmal eine ganz andere Themen, die dann auf einmal auf den Tisch kommen. Ja. Wir sprechen natürlich über das Thema Lautern, Mannheim und einen Wechsel zu späterer Zeit nochmal. Bei den Löwen ist es in dieser Saison so, wir haben es schon kurz angerissen, Bundesliga sehr durchwachsen, aber in der Euroleague geradezu bombastisch, also wirklich ganz stark. Kann man das erklären aus Profisportler-Sicht, dass man in so einem K.O.-Wettbewerb, einem europäischen Wettbewerb einfach so viel besser performt, als das in der Bundesliga im Alltag ist?
Ich glaube, man kann das nicht erklären. Ich habe es selber in meiner Karriere noch nicht gehabt. Also ich habe auch Euroleague gespielt und so, aber es war jetzt nie, okay, da lief es jetzt nicht, aber da sind wir ins Halbfinale gekommen. Wir sind mal in eine Gruppe rausgeflogen. Ich habe, oder jetzt Pokal, wenn wir Saarbrücken nehmen, Liga, aber...
Ja, Lautern, dein...
Ja, genau, oder Lautern, na klar. Lautern, Liga natürlich durchwachsen, aber so, boom, stehen im Pokalfinale.
Ja.
Nee, das ist dasselbe mit, okay, du hast jetzt die letzten 4 Spiele verloren, woran liegt es? Du, wenn ich das wüsste, dann würden wir es doch nicht machen. So, ja, also das ist ja, du kannst es nicht erklären.
Aber das muss ich doch als Sportmoderator immer fragen.
Natürlich muss, ja klar.
Herr Boyd, woran hat er denn gelegen?
Woran hat's gelegen? natürlich, das verstehe ich doch auch und das gehört ja auch dazu.
Aber habt ihr darüber...
Es ist echt schwer, das in Worte zu fassen oder Gründe zu finden, weil, wie gesagt, dann könntest du ja mal eben so den Schalter umlegen, ey, pass auf, dann performen wir jetzt in der Liga auch so. Also jetzt musst du natürlich jetzt aus deren Sicht, nimmst du es so an und jetzt, ey, okay, lass uns die Saison dann wenigstens dort vergolden. Das ist ganz einfach.
Hast du da, gab es da Gespräche mit David und Juri zwischendurch? Also sprecht ihr über die aktuelle sportliche Situation?
Nee, wir haben auch gar nicht so viel Kontakt, nee. Wie gesagt, das ist alles erfolgsabhängig. Nein, aber so viel Kontakt haben wir nicht. Wir war jetzt zufällig, Jure war jetzt gerade zufällig, habe ich mal kurz gesehen. Aber nee, nicht wirklich.
Tauscht man sich so grob aus, wer grob, was
genau, oder Instagram gerade. So, ja, genau.
Ja, Instagram ist ja wirklich, das ist ja Wahnsinn, ne? Da kannst du mit allen Leuten Kontakt halten. Das ist wirklich, das ist
du,
wirklich.
Du, ich glaube, das Internet ist die Zukunft, wenn das so weitergeht.
Meinst du, dieses Internet setzt sich durch? Ich bin da ja noch skeptisch, muss ich ehrlicherweise sagen, ne? Apropos Karriere, sind wir jetzt quasi beim Kernthema, nämlich bei dir. Wir wollen dich ein bisschen näher kennenlernen und deswegen wechseln wir zu Löwen privat. Nee, in diesem Fall Buwe privat quasi.
Mhm.
Löwen privat.
Du bist zwar kein Löwe, aber immerhin hast du jetzt ein Löwentrikot. Das packt hier der Kollege gerade aus.
Ja, geil.
Guck mal. Hä?
Überragend, ey. Vielen, vielen Dank.
Terence Boyd Löwentrikot.
Ey, vielen, vielen Dank, ja.
Da müssen wir natürlich gleich auch nochmal ein schönes Foto mitmachen.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon cool.
Was, ganz kurze Frage. Ja. Was wäre ich denn für eine Position?
Ich glaube...
Dieser wie heißt der Mittelstürmer, der in der Mitte immer von allen Ellbogen frisst?
Kreisläufer.
Ja, aber das der in der Mitte steht und nur einen Ellbogen kriegt. Da bin ich noch zu klein für, ne?
Oder nein, da bist du vor allem nicht breit genug für.
Ah, noch breiter, muss ich sagen.
Ja, da musst du, also wenn du das mal, wenn ich deinen Körperbau vergleiche mit dem Körperbau von Yannick Kohlbacher, der ist ja vom Körperbau eher Würfel.
Muss, also so wie Running Back eigentlich, ne? Sozusagen, die müssen schon Pakete sein.
Nee. Kreisläufer müsstest du schon eher, also du hast ja, also das können wir ja den Hörern, die sehen das ja nicht, du hast einen New York Giants Pulli an, das heißt, du bist der NFL, dem American Football so ein bisschen zugetan.
Ja, genau.
Nee, du bist, glaube ich, eher so ein Defensive End Center. Du bist einer, der wirklich...
Okay, also gut, noch ein paar Burger mehr essen.
Körper reinstellen. Ja, wobei gar nicht mal Burger, das ist ja mit der NFL krass. Also die sind ja einfach nur fett.
Genau.
Sorry.
Und ein bisschen Muskelschicht drüber. Ja,
das können wir bei Yannick Kohlbacher, also das sieht zwar manchmal so aus, aber das ist, glaube ich, der stärkste Mann der Welt.
Schön, ja.
Also Wahnsinn. Klar, da gibt's halt schon richtig... Also,
ja, was wäre ich dann für eine Position?
Du wärst Außenspieler, glaube ich.
Der ganz, ganz außen steht?
Links oder rechts außen.
Ey, das finde ich geil, weil die habe ich...
Du bist schnell, glaube ich, oder?
Nee, ja, geht, so explosiv, aber jetzt nicht krass schnell.
Okay, aber trickreich. Und du weißt, wo das Tor steht.
Trickreich im Fußball ist
auch nicht wirklich. Ich glaube schon, dass du... Also
aber das finde ich immer so geil, dass erinnere ich mich wieder an meine Schulzeit zurück im Handball gespielt haben. Wenn du von außen noch reinläufst und immer so geil reindrehst.
Ja, oder?
Wie nennt man das, diesen Dreher? Ja. Das war geil.
Uwe Gensheimer, der Beste der Welt, was das Thema angeht.
Der ist Kreisläufer.
Nee.
Ach so.
Nein, Uwe Gensheimer ist...
Also ich kenne ihn auf jeden Fall.
Ja, Spielen, aber dass du die Position nicht zuordnen kannst, das seid ihr schon verziehen. Okay. Also alles gut. Aber Uwe Gensheimer ist tatsächlich Mr. Bean würde sagen Magic. Der ist da, was das angeht, schon ziemlich überragend.
Ja, krass.
Ich glaube, du wärst ein Außenspieler.
Außenspieler. Also wirklich, die immer in der Ecke parken, ne?
Ja, genau.
Okay. Ja, das Stehen kann ich gut und Warten. Das kann ich sehr gut.
Deswegen meine ich ja, weil...
Das ist echt gut,
Du bist ja...
Stehst du noch am Winkstigart? Ja, wirf doch.
Das kommt oft vor. Ich glaube, dass du dich als Außenspieler manchmal sehr einsam fühlst. Wenn du da vergessen wirst. Ich glaube, dass nach fünf, sechs Pässen überhaupt dem einen oder anderen noch einfällt. Ach, da haben wir noch.
Ja, die werden echt selten angeworfen.
Da steht noch einer.
Das ist mir auch schon aufgefallen.
Ja, aber schön, du hast jetzt die 13. Warum? Wie kommst du auf die 13?
Oh, ich hatte ein paar Nummern in meiner Karriere und da bin ich von Toronto zu Halle gewechselt. So, wenn du wechselst, siehst du ja, okay, diese folgenden Nummern sind noch frei. Welche willst du haben? Und dann habe ich auch nur... Weil es lief jetzt gerade nicht so in meiner Karriere. Und dann, nimmst du einfach 13, die Unglückszahl. So. Und weil jetzt ist eh alles scheißegal mäßig. Ja. Und hat dann irgendwie Glück gebracht. Und seitdem sind viele Tore gekommen auf
jeden
Fall. Gibt
auch schon den einen oder anderen, glaube ich. Thomas Müller hat die 13, glaube ich.
Seit
Michael Ballack hat sie jahrelang gehabt.
Ah, dann nicht mehr. Ballack? Nee, 13, es gibt schon ein paar gute 13. Das stimmt, ja.
Ja, also... Ja. Michael Ballack hat sie, glaube ich, sogar bei Chelsea gehabt, meine ich. Und in der Nationalmannschaft.
Ja.
Du bist gebürtiger Bremer, dort auch aufgewachsen. Kannst du auch hier Plattdeutsch und so?
Nein, leider nicht. Leider nicht. Meine Uroma ist aus Friesen. Opa auch noch platt geredet. Aber ich habe das leider... Das ist schade. Sehr
aber
schade.
Aber man hört es dir schon noch ein bisschen an, finde ich.
Ja, ich habe nur so ein bisschen Hafensnack, so wenn wir rausgehen, ja. ne? Aber... ich hätte es gern gelernt, weil das ist ja für mich auch alles, gut, jetzt habe ich mich dran gewöhnt, aber Kurpfälzisch, Hajo und so weiter und so fort. Ich finde es aber geil, weil solche Dialekte dürfen einfach nicht aussterben und das wird aber auch nicht in der Schule gelehrt, deswegen wird es ja meistens von den Eltern weitergetragen und ich habe es aber, meine Mutter redet auch nicht platt. Da ist irgendwo in der Kette was schiefgelaufen, leider, ja.
Ja, Platt ist ja auch, Platt ist ja eine eigene Sprache. Also, das ist ja mehr als ein Dialekt eigentlich.
Ja, ich verstehe auch leider nicht alles davon.
Ich folge da diesen Verrückten aus Steenfelde. Kennst du die bestimmt, oder?
Ist das der, wie Mike Tyson aussieht?
Nee.
Da gibt's auch so einen schwarzen Bauern.
Ja, der Keno.
Ja, genau.
Ja.
Das ist ja auch geil, ne?
Ist gerade bei Kampf der Reality Stars. So einen Scheiß gucke ich ja immer. Aber der ist richtig witzig.
Ja, okay.
Es gibt da so einen verrückten Platzwart, Udo Tesch von Sus Steenfelde. Und der spricht noch richtig Plattdeutsch immer wieder. Und das finde ich tatsächlich auch mega, mega cool. Du hast dann in der Jugend mehrfach die Vereine gewechselt.
Richtig.
Wie kam es dazu?
Ja, ich wollte einfach immer so hoch wie möglich spielen. War ja immer mein Traum, bei Werder Bremen in der Jugend zu spielen. Hat nie geklappt. Dann gab es dann irgendwann so einen Länderpokal in Duisburg. Das ist so, wo die Landesauswahl des jeweiligen Bundeslandes spielen halt gegeneinander. Und da war ich, glaube ich, der Einzige, der von Bremen gespielt hat für das Land Bremen, der nicht bei Werder gespielt hat. Ein paar Tore gemacht und dann hat sich mein Leben so verändert. Dann wollten, glaube ich, 5 Bundesliga-Clubs mich. Mhm. Unter anderem Werder und dann war dieses, ey, ich wollte mein ganzes Leben zu euch und jetzt, wo alle anderen kommen, kommt ihr wirklich jetzt. So und dann, ja, wirklich und dann bin ich zu Hertha im Nachwuchs und ja genau, dann ging es auch immer weiter. Da nicht gespielt, musste erstmal viel aufholen, weil ich keine, es geht ums Handwerk erlernen, ich hatte halt keine fußballerische Ausbildung auf hohem Niveau, deswegen springen mir Bälle heute immer noch weg und heißt, musste viel nachholen. Dann auch erst im letzten halben Jahr gespielt, also Stamm gespielt, so, und dann kam's zu, ich durfte auch schon ein paar Mal bei den Profis mittrainieren bei Hertha, aber die Amateure haben mir sowas noch weniger als vorher angeboten, obwohl ich die meisten Tore da geschossen habe.
Ja, aber wenn ich mich zurückerinnere, 2008, 2009, das müsste doch ungefähr die Zeit gewesen sein, wo Hertha fast mal Meister geworden
ist. Ja, da waren die krass. Ja,
da waren die richtig
da
gut.
Da war im Sturm noch Voronin und Pantelis.
Ja, genau.
Aber das war ja auch schon wieder 1-2 Jahre später als das meine Vertragsstudie.
Okay.
Und dann bin ich zu Dortmund Amateure. Gutes Jahr gab, Regionalliga, aufgestiegen in dritte Liga, war einmal im Kader. Jürgen Klopp ist heute noch sauer, dass ich nicht eingewechselt wurde. 5-0 Heimsieg gegen Köln und gut, Gündogan saß auch auf der Bank, aber trotzdem hätte er mich auch einbringen können. Was hätte ich kaputt machen können? Nichts. 5-0. Nee, also war auch sehr schön.
Ich kenne den Verein gar nicht. Wer ist der?
Hat immer selben Farben wie René Klüben.
Nee, hat nie gehört.
Und dann ging es, hatte ich auch noch ein paar andere Interessenten, aber dann ging es zu Rapid Wien, weil aus Dortmunder Sicht Lewandowski hat gerade Barrios ersetzt. Mhm. Wie es weiterging, das wissen wir, glaube ich, alle.
Ja.
Haben dann auch noch Julian Schieber geholt, der zu der Zeit bei Stuttgart krass performt hat. Mhm. Dann bei Dortmund war er ja nichts, aber das weiß ich ja nicht vorher. Und dann kannst du ja ausmalen, wie viel Spielzeiten du kriegst. Und dann kam die Option mit Rapid Wien, das war auch sehr, sehr schön. 2 Jahre dort, Euroleague gespielt, in der Liga. Hat sich auch gar nicht wie Ausland angefühlt. Also ich bin zum ersten Mal raus aus Deutschland und es hat sich aber angefühlt, als wäre es ein verlängerter Arm von Bayern gefühlt. Also es war wirklich jetzt.
Also Österreich war, darfst du den
ich war gut, der Wiener Schmäh ist auch geil und dieses Herst Röder, wo es wüst und so. da gab es eine Bank. Ich glaube, die heißt Erste Bank oder so.
Ja, ja.
Selbe Zeichen wie die Sparkasse. Mhm. Ich bin auch in Bremen bei der Sparkasse gewesen. Hab ich da diskutiert mit dem, warum ich nicht auf mein Konto zugreifen kann? Das kann nicht sein, wir haben dasselbe Logo.
Ist ja nicht wahr.
Ja.
Aber man sagt ja, also ein schlauer Mann, den ich aus Österreich kenne, Jimmy Hoffa, der hat mir mal erklärt, Wiener und Österreicher sind unterschiedliche Nationalitäten.
Ja, also was ich auch gelernt habe, ist die Österreicher, die hassen die Wiener. Ja, weil die sind schon sehr von sich überzeugt, der Wiener an sich. Und, aber es war schön. Ich mag auch den Schlag Mensch, weil die halt auch eher geradeaus sind.
Ja.
Die sagen dir nur einfach, wenn du halt scheiße heute aussiehst, so was los mit dir. Ja, und das finde ich aber schön. Die Stadt an sich, Architektur überragend.
Aber das machen sie doch in Dortmund auch, oder nicht?
Viele Orte, ehrlich zu sein.
Der Robot ist auch, glaube ich, was sowas angeht, hart ehrlich. Du hast dann 2011 deine erste Nominierung bekommen für die U20 der USA. Hast du nie auch darüber nachgedacht, für Deutschland zu spielen?
Na, weil ich da auch gar nicht auf dem Radar war so groß. Okay. Weil ich auch nicht so performt habe, dass man sagt, boah, den musst du einladen. Also es kam nie was vom DFB, und aber auch zu Recht, weil da gab es in meinem Jahrgang auch bessere und erfolgreiche Stürmer, also und für mich war es immer ein Traum, für USA zu spielen, und da muss ich auch ausholen. Also da gab es viel. Ich bin da, mein Vater war bei der Army hier stationiert, vor dem Golfkrieg, ein Jahr in USA, in New York gelebt, als Baby zurück, Scheidung, und dann halt deutsch aufgewachsen, meine Mutter. Und dann kam die Einladung. ich wurde nämlich vorher auch schon U20 eingeladen, da war ich noch bei Hertha und genau, ich war so stolz, so gefreut, erst mal an, U-Nationalmannschaft. Dann rufen die mich noch so ein paar Tage vorher an, bevor du halt losfliegst. Ja, brauchen dein Pass, um Flüge zu buchen. Und so vorher, ja, ich habe keinen Pass. So wie, reicht, dass ich sag, dass ich Army bin, so weißt du, ich
oh
meine.
Oh Gott.
So, wurde ich halt wieder ausgeladen. Ging das nicht, weil ich ja die Staatsbürgerschaft gar nicht hatte. Das heißt, da bin ich dann, es war noch in Berlin, da zur Botschaft gerannt. Musste dann alles, ich musste Zeugnisse, Ehe, Scheidungspapiere, alles besorgen. Und dann habe ich aber ein paar Monate später dann die doppelte Staatsbürgerschaft bekommen, konnte die deutsche behalten und dann bin ich beim nächsten Mal dann eingeladen worden. Das war dann sehr schön.
Das heißt, hast du, wie viele Spiele hast du dann gemacht?
Ach, nur zwei, glaube ich. Mhm. Und dann, dann ging es ganz schnell. Dann war ich gerade bei Dortmund. Klinsmann war schon Trainer Klein und auf einmal
von Lüdenscheid.
Dann
Wien.
Ich habe so eine Vorahnung, von wie man Fan sein könnte.
Ja,
ich will mich noch nicht festlegen. Und genau, und da war ich damals halt noch Regionalliga West. Ich hatte keinen Profivertrag, war bei den Amateuren. Und boom, wurde ich A-Nationalmannschaft eingewechselt gegen Italien. Gewinne 1-0 und schießt du da.
Geil, ne?
Das war abnormal, ja.
Du bist dann nach Leipzig gewechselt.
Genau.
2014 bis 2017 und hattest dann auch da deine erste schwere Verletzung, mit der du so ein bisschen gestruggelt hast.
Bisschen ist gut, ja, genau. Da habe ich gerade knapp den WM-Kader verpasst, im Sommer dann zu Leipzig gewechselt. Ich hatte auch noch Sporting Lissabon, was ich aber niemals gemacht hätte, weil ich will schon die Sprache kennen.
Lustig, wir spielen jetzt gegen Sporting Lissabon. Ja. So schließt sich so ein Kreis dann manchmal auch, ne?
Also das hätte ich nicht gemacht. Und so, genau, Kreuzband angerissen, nicht operiert, was ich auch immer noch richtig fand. 10 Wochen raus gewesen, dann gespielt. Seifiger Platz, Terence bis Profi, habe ich mir längere Stollen aufgeschraubt als sonst. Abstoß, ich bin in der Mittellinie, ich will mich drehen, bleib hängen und schreie das Stadion voll. Und dann wusste ich gleich, ich wusste nicht, wie sich das anfühlt, aber du wusstest, jupp, das war ein Kreuzbandriss. Also das war schon eklig. Und an sich auch nichts Schlimmes. Man sagt ja so, keine Ahnung, in der Regel 6, 7, 8 Monate. Und es gibt so eine 20-prozentige Chance, dass man sich eine Baker-Zyste holt. Die kam bei mir. Mhm. Und hattest du auch. Ja, aber ich zeig dir mal ein Bild. Ich glaube, du hattest nicht die, die ich hatte. Und zwar hat noch, ich glaube, die Davi.
Rüdiger Loch, unser Pressesprecher, sitzt hier natürlich noch mit am Tisch, der sich um die Aufnahme kümmert und hat das auch gehabt offensichtlich.
Mhm. So, das heißt, ich wurde dann noch 3 weitere Male operiert.
Oh.
Und insgesamt war ich 1,5 Jahre raus. Und bei der letzten OP, vor der letzten OP, haben wir gesagt, wenn das jetzt nicht klappt, dann höre ich auf mit 24. So sah die aus. Und eigentlich ist es flüssig. Mm. Mm. Also das ist halt
also liebe in der Zuhörer, Kniekehle. Ich kann froh sein, dass ihr das nicht sehen könnt.
Also eigentlich ein Chicken Wing. Also es war eine Baker's ist eigentlich halt Flüssigkeit, die irgendwo rausdringen muss. Und dann ging sie halt in die Kniekehle, hatte ich halt so einen Ball, so ein Ei, jedes Mal, wenn ich die Reha gestartet, ich habe 4-mal Reha neu gestartet, 4-mal OP, 4-mal einen halben Monat oder einen Monat Thrombosespritzen selber geben, wo ich sage, so fängst du an mit, das ist der Einstieg zu Heroin. Das war so eklig.
Von jedes Mal Bauch, ne?
Im Bauch die Spritze ergeben. Das war sehr, sehr hart. Da war nämlich zum ersten Mal dann auch diese Frage, ja, was machst du denn dann, wenn du halt nicht mehr spielen kannst, weil das ist alles eine Karte, du bist jetzt ja auch schon Profi und das ist alles, was du weißt, was du kennst,
ja.
War ganz schlimm und dann ging es aber zum Glück doch, beim anderen Operateur hat es geklappt und deswegen seitdem habe ich auch keine Angst mehr vor diesem sportlichen Tod, was ist, wenn Fußball vorbei ist, das ist ja eigentlich alles Bonus nur für mich, also was das angeht, bin ich da ein bisschen entspannter.
Wie alt warst du da?
24.
Weil David hatte ja auch einen Kreuzbandriss und hat uns erzählt, dass er sich in dieser Zeit auch mit dir hier und da ausgetauscht hat und dass du ihm da wirklich auch was mit auf den Weg gegeben hast. Aber was kann man, also ich meine, David, ich wüsste jetzt nicht, war er 19? Als er sein, ich glaube, grob, es ist wirklich Halbwissen, so 19, 20 Jahre alt müsste er gewesen sein. Was kann man denn den jungen Sportlern dann in der Sekunde auch mit auf den Weg geben?
Also was ich anderen auch sage, wenn die einen Kreuzbandriss haben oder lange verletzt sind, jetzt krieg ich erstmal die Birne frei. Mhm. Also mach, was du willst, weil jetzt ist eh scheißegal. Mhm. Ganz kurz nur Fun Fact, ich habe im Dezember, Anfang Dezember das Kreuzband gerissen. Ich war an Silvester, war ich noch jung, Single und Welt gehört mir. War ich in Hamburg an Silvester feiern mit einer Schiene, Knieschiene. Mhm. Hab da so getanzt, ich glaube, ich habe mein Portemonnaie und mein Handy verloren. Dachte, wenn ich betrunken bin, denke ich halt, ich bin Chris Brown. Mit Schiene, wie Forrest Gump. Und dann war ich so auf der Tanzfläche und ich merke, wie es mir reinschießt. Ich so, jupp. Das war ein Muskelfaserriss. Aber ja, aber ist ja egal, weil ich habe mir in dem Monat das Kreuzband gerissen. Das heißt, der Muskelfaserriss ist 7-mal verheilt. Genau.
Aber geile Aussage. Wenn ich bedruckt bin, denke ich, ja. Chris Brown.
Ja. Da habe ich mal ganz gut Muskelfaserriss reingehauen. und zwar, dass du jetzt, egal was, jetzt erstmal das machst, was dich glücklich macht, was dich ablenkt. Und dass du appreciaten sollst und lernen sollst, diese kleinen Erfolge auch wirklich zu feiern. Erste Mal, ey, Schiene ist ab, du kannst wieder gehen, du kannst wieder Treppen gehen, du kannst wieder Fahrrad fahren, du kannst wieder laufen. Mhm. Immer wieder neue Ziele setzen, okay, jetzt arbeite ich dafür, dass ich jetzt wieder Fahrrad fahren kann, dass ich wieder laufen kann. Das ist halt schön. Und im Nachhinein, wenn du wieder spielen kannst, das habe ich nämlich auch auf die harte Art erfahren. Da war ich nämlich dann schon bei Darmstadt und direkt noch nie erste Liga gespielt und dann direkt Stamm erste Liga. Hab vorher ein halbes Jahr dann noch so Spielpraxis, also ganz normal Profis trainiert, RB, die waren schon in der ersten Liga und ich dann halt aber nur Amateure gespielt für die Spielpraxis. Und dann boom, wechselst du Darmstadt, erste Liga, noch nie gespielt. Was ich mir selber nicht eingestehen wollte und im Nachhinein erst gelernt habe, ist, ich habe mir selber nicht genug Zeit gegeben in Form, hört sich jetzt doof an, weil ich war anderthalb Jahre raus und natürlich, ich hatte mehr als genug Zeit, aber du bist ja sehr, sehr kritisch mit dir selber und ich dachte, okay, es funktioniert wieder, ich bin körperlich wieder da, da muss ich jetzt ja wieder der Alte sein, war ich aber nicht. Das hat ungelogen wirklich, man sagt eigentlich auch, ich weiß nicht, ob es stimmt, man sagt, solange du raus warst, solange brauchst du, um auch wieder in alter Form zu sein, genau. Und das war bei mir nicht der Fall. Und ich war da zu hektisch, zu ungeduldig mit mir selber. So, hey, das musst du doch können. Warum hast du nicht das Selbstvertrauen? Warum triffst du nicht so die Bälle wie sonst und schießt so viele Tore? Da muss man zum Beispiel auch mal applaudieren. Vor der WM, als Deutschland Weltmeister geworden ist, hat sich doch im Winter, ich glaube auch im Dezember oder so, Sami Khediras Kreuzband gerissen. Und der Typ stand bei der WM auf dem Platz und hat performt. Das war abnormal, und der hat nicht irgendwie, dann siehst du es halt Weltklasse-Niveau, der hat nicht gebraucht, sondern der war da. Direkt seinen Stiefel runtergespielt, das war krass. Das haben
wir gerade mit Andy Wolf erlebt, der nach der harten Verletzung auch einfach wieder da war.
Geil.
Also zu nahezu 100%.
Das ist schon echt stark.
Ich glaube, dass das auch, das sind krasse Kopfmenschen, glaube ich auch. Das ist, weil.
Also, es viele im Fußball, ich würde mich auch sogar als Kopfmensch bezeichnen, ja.
Das kann auch negativ sein, wenn du zu verkopft bist, wenn du dir über zu viele Dinge Gedanken machst. Aber ja, klar, prinzipiell ist es natürlich, wenn du im Kopf klar bist und dann dort die ersten wichtigen Schalter umlegst, dann ist das für
dich. Das ist schon eine Bank, also weil total. Es macht ja was mit dir als Profisportler, weil du halt. Du hast ja keine Konstante. Ich glaube, jeder Profisportler hat sich auch schon mal gedacht, Digga, warum habe ich nicht einfach irgendwie so einen Bürojob? Wo wir dann natürlich sagen, ist das scheißegal, was du machst. Es ist alles immer gleich. Natürlich stehen die auch unter einem enormen Stress und Leistungsdruck überall. Aber im Fußball oder im Handball, egal wo, ist es ja echt so, du gewinnst am Wochenende, wirst gefeiert, Mann, ist der geil und sind die alle geil. Nächste Woche verlierst du. Nee, wir brauchen einen neuen Spieler, weil der bringt es nicht mehr. Der ist scheiße und das macht ja was mit dir. Das ist ja, deswegen lebt ja jeder Spieler automatisch baut sich seine eigene kleine Blase auf. Und da musst du gucken, dass du halt es schaffst, dir deine Umwelt so zu legen, dass du am Spieltag funktionierst. Mhm. Dass du dann happy bist, dass du das hast, was du brauchst. Manche Leute, ich bin zum Beispiel ein Typ, ich darf nicht gelobt werden.
Okay.
Vom Trainerstab. Das ist einfach so bei mir drin, weil ich von Natur sehr faul bin und ja, gut, dann passt das, dann reicht das ja schon. Und, ne? Ich brauche es, mir muss erzählt werden, wie scheiße ich bin oder was noch besser geht.
Verstehe.
Weil wenn mir jeder sagt, also Leute, die immer zu mir sagen, boah, du bist der beste Spieler, bist so geil, da regt sich nichts.
Gesagt, ist toxisch sogar.
Ja, das regt sich nichts bei mir, weil ich nicht so denke. Ich weiß schon, dass ich nicht schlecht bin, aber ich denke nie so, weil ich weiß, dass es dann automatisch Stillstand und dann ist ja auch bald Feierabend. Und ich brauche das dann. Gibt's aber Leute, die sind dann eher weicher, dem musst du jeden Tag sagen, wie geil die sind und du spielst, mach dir keine Sorgen, wäre einfach nur cool, wenn du eine Woche eine Zeit hast, so, sozusagen. Ja, also es gibt solche und solche, ja. Ne, es gibt verschiedene Charaktere und das ist ja auch die Kunst eines Trainers dann zu sehen, du kannst die alle über einen Kamm scheren, du musst den einen so hart anpacken, den anderen weicher, den musst du was durchgehen lassen, im Fußball notorisch dafür, Brasilianer, Jugos, die sind immer alle Steven, die sind immer gleich eingeschnappt. Ganz ehrlich, die musst du zum Beispiel auch mal was durchgehen lassen. Da kommen die zu spät oder weiß ich nicht, was sie machen. Ja, aber dafür zahlen sie dir zurück am Dings, weil die in deren Kultur, bei denen zu Hause ist es normal, dass sie halt nicht mehr pünktlich sind, keine Ahnung. Aber wenn du nur auf die eindrischt, dann sagen die, nee, ich bin raus. Ja. So, ich performe nicht mehr.
Ja, wo du gerade das Wort Kultur droppst, Kulturschock, ihm sein Großvater ist dann Darmstadt, Toronto, Halle. Was ist das denn für eine geile Mischung?
Ja.
Toronto, wegen Thorsten Frings, war der damals
noch der da? War auch sogar, der hatte seine Händchen mit im Spiel, das stimmt sogar, weil er ja auch, ich glaube, ein, zwei Jahre da, aber direkt Legende natürlich. Weil ich habe durch ihn den Medizincheck, sollte ich erst in London machen, dann habe ich den in Bremen dann gemacht. Mhm. Der hat das so mitgeklärt. Ja, nee, ich bin ja halt auch Ami, die kennen mich ja auch, also hört sich blöd an, weil es ja Kanada, klar, aber es ist ja die MLS, ja. Genau so, gab es Verbindungen, dann, ich wollte halt auf jeden Fall diese Chance nicht unversucht lassen, ich wollte halt unbedingt mal MLS spielen, einfach um die Erfahrung zu machen, war alleine dort, Frau wäre erst ein halbes Jahr später mitgezogen, weil sie ja schwanger war, und als dann der Punkt kam, wo sie rüberziehen wollte, war nämlich geplant, dass die zweite Tochter in Toronto auf die Welt kommt, Kindergartenplatz für die Große, war alles geplant, und dann kam aber das Angebot von Halle und da war es, lass scheiß auf nach Hause, weil wir haben schon in Leipzig gelebt, dann leben wir wieder in Leipzig und ist schade, weil beide Kinder haben jetzt im Perso stehen, Schkeuditz.
Was
das ist so neben Leipzig, aber das Krankenhaus war so toll und diese Babystation, alles war tipptopp. Wir haben uns so richtig wohl gefühlt. So, und bei ihr steht Heidelberg im Pass, bei mir steht Bremen im Pass. Ja. Damit kannst du arbeiten. Die starten halt beide mit dem Handicap, das steht halt so Schkeuditz. So, und bei der Kleineren sollte eigentlich der Toronto im Pass stehen. Wäre auch geil gewesen. Oder? Ja, ist ja so. Handicap. Machen wir uns nichts vor. Ich habe da gekämpft beim, wo auch immer du dann da bist, wenn du da, keine Ahnung,
beim Amt.
Ja, beim Amt da. Ja, und habe ich mit der gekämpft, bei beiden Kindern. Könnt ihr nicht Leipzig, bin ich Strich Schkeuditz schreiben? So, nein, 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 das ist hier nicht Leipzig. So, Leipzig wäre nicht schlimm, Leipzig wäre cool, aber.
Ja, Wahnsinn. Ja, also,
die haben es schwer, die beiden.
Naja. hätten die denn dann sofort, also wenn die in Toronto geboren wären, hat man dann einen kanadischen Pass sofort?
Ich glaube ja. Weil die das haben auch gesagt, ja, die muss unbedingt da geboren werden wegen Free Healthcare, wo ich mir denke, Digga, uns geht's auch in Deutschland gut. Weil wir haben nicht diese USA-Healthcare-Probleme in Deutschland, ne? Also, ja.
Wahnsinn, aber das heißt, du kannst.
Meine, sie hätte irgendwie schon wahrscheinlich eine Berechtigung.
Kann
irgendwie
schon sein, ne?
Wahrscheinlich auch Doppelstaatsbürger.
Weil du scheinst dich ja wirklich mega gut anpassen zu können, oder? Weil das ist ja.
Nee, gut, also das war aber eine harte Zeit für mich, weil A, habe ich nicht performt, ich habe nicht gut gespielt und ich. Da war ich echt auch, das war eine dunkle Zeit für mich, weil ich halt allein war und früher hätte ich easy nach China wechseln können, da gibst du mir einen Laptop, eine Playstation und einen Couch und das reicht mir.
Okay.
Und sobald dann halt Ehefrau und Kinder ins Spiel kommen, das frisst dich auf. Also da gab es echt, ab 18 Uhr dort war halt hier Mitternacht, ab dann saß ich da, die ersten Tage war es cool, keine Verantwortung, gezockt, was da, hast eine gute Zeit gehabt und dann nach ein paar Wochen ist dann so, vermisst du die. FaceTime ist nicht dasselbe, das ist einfach so. Ich bin auch oft nach Hause geflogen, wenn es ging. Und es macht schon, also es ist schon hart, sobald Kinder ins Spiel kommen, ist es schon hart. Und das war ja auch ein Ding, eine Erfahrung gemacht haben, warum es ja auch zu dem Wechsel jetzt von Lautern zu Mannheim kam, weil wir ja gesagt haben, die werden nicht aus der Schule gerissen, wenn die erste in die Schule kommt. Das war jetzt im Sommer der Fall. Sprich, wenn ich wechsle, dann wechsle ich alleine, dann ziehe ich wieder alleine weg. Die Erfahrung habe ich in Toronto gemacht und das war furchtbar. Und deswegen war es dann für mich dann naheliegend, diesen Schritt zu gehen.
In Halle gab es dann quasi, zweiter Breakout, kann man sagen, ne? So zweiter genau. Frühling, sagt man ja so gerne mal. Da hast du getroffen, wie du willst. Da gibt es auch die legendäre Mettbrötchen-Geschichte.
Die war Lautern.
War das schon Lautern? Mhm. Ah, da war ich mir nicht mehr ganz sicher. Das war rund um Corona, glaube ich. Du hattest einen Positivtest und dann wieder nicht mehr.
Mhm.
Und dann.
Also ich habe ja schon.
Brauchst du schnell eine Woche, was zu essen vorm Spiel?
Genau, ich war ja über eine Woche. Also ein oder zwei Spieler, ich glaube zwei Spiele habe ich verpasst. Corona. Und dann, ich glaube, wie ist denn das, wie war denn das? In einer Woche oder so fängst du ja an, dich irgendwie frei zu testen.
Ja,
so.
Ja, genau.
Negativ. Dann hatte ich Abschlusstraining. Dann fahren wir nach Osnabrück. Morgens, ich mache den Test und zwei ist positiv. Genau, und dann war ein Strich. Und ich gleich abgedüst, vom Arzt gleich abgedüst zum Stadion, Abschlusstraining. Geh gerade rein, Videoanalyse, ne? Ich so, jo, bin dabei, so, ne? Videoanalyse und dann Abschlusstrainer am Farmen nach Osnabrück. Geil. 10 Minuten in der Videoanalyse kommt der Physio rein mit Handy am Dings. Ja, ist ein 2er-Strich gekommen. Und wieder raus. Ist ja auch wegen Ansteckungsgefahr und sowas.
Ja, ja, ja.
Fuck, ey. Ich so, ja, wenn das Ding hat 3 Stunden liegen, das ist ja klar, wenn uns weiter kommt.
Uns
so, heißt, bin doch nicht, ist doch wohl noch nicht weg. Ja, und dann, ja, super, dann verpasst das Spiel wohl auch. Und dann, ja, dann kannst du den nächsten Morgen auch wieder versuchen. Jetzt muss ich lügen, vielleicht war 13 Uhr Anstoß oder so.
Ja, ja.
Von Lautern aus der Brücke schon ein Stück. Und gut, trotzdem 8 Uhr dann hingegangen. Und wirklich war auch dann alles so, ist ja klar, dass es auch wieder nicht klappen wird. So, und dann haben wir das gemacht, gewartet. Und dann scheint es ja wirklich so, oh, jetzt geht's, negativ. Und es kam keiner. Und ich so, fuck, okay, cool, Sportdirektor eingepackt hinterher und dann boom, mit 200 Sachen auf der Autobahn, Raststätte, er war gerade tanken, ich schnell noch irgendwas, dann halt, wie gesagt, Kaffee, also zum Kaffee und dann muss man auch sagen, das war jetzt keine Markentanke.
Sportler-Nahrung hat er sich gekauft.
Ich sag nichts gegen, das Mettbrötchen von Aral mit Rewe Togo, okay. Aber das war so eine Ranztanke, wo du nicht weißt, wie alt das Mettbrötchen war, weißt du, was ich meine? Oh, hast du einen Job erfüllt? So, und dann war es halt echt so, dann eingewechselt, Siegtor geschossen und dann, ja, war
geile
sehr lustig.
Story auf jeden Fall.
Stimmt.
Weil, also ich bin im Ruhrpott aufgewachsen. Das heißt,
das merkt man gar nicht, du. Ja.
Ja, aber logischerweise bin ich dem Mettbrötchen als Institution logischerweise sehr zugetan.
Super, genau. Bei uns heißt es auch immer Achim. Weil ja, Tanke hatte ja immer so einen Spitznamen. Kennst du, wenn du so gerichten Spitznamen?
Ja, ja, ja.
Das ist halt immer Achim. Ich weiß nicht, warum.
Also ich glaube auch, dass es die Mettbrötchen waren. Das war dritte Liga damals.
Das waren gute
noch,
Fette,
oder?
Ja, ja.
Wahnsinn. Ja, aber das sind dann auch, also du bist dann ja in der Zeit ja auch zu einem, zu einer Ikone eigentlich geworden.
Mhm.
Also man kannte deinen Namen, du warst brutal torgefährlich in dieser Zeit. Und dann der vielleicht krasseste Wechsel, der natürlich auch bundesweit in den Schlagzeilen war. Du hast dich dann dazu entschlossen, vom 1. FCK zu Waldhof Mannheim zu wechseln.
Mhm.
Was war in der, also es wurde veröffentlicht, was war danach auf deinem Handy los?
Das willst du nie wissen. Also es war schon hart, es war sehr, sehr hart, weil sehr klar, ich meine, ich bin ja auch nicht doof und weiß, das ist ja kein alltäglicher Wechsel. So. Und es war hart, aber wie gesagt, ich habe das ja alles in Kauf genommen, weil ich wusste, ich muss am Ende des Tages ins Spiel gucken und ich will nicht sagen, wenn ich jetzt hier für 2 Jahre woanders hinwechsle und ich sehe meine Töchter, meine Frau nur alle 2 Wochen, habe ich gesagt, nee, das wird es mir nicht wert gewesen sein, weil das ist für mich sind das sehr, sehr wichtige Jahre, die Kleinkindjahre. Die benehmen sich jetzt schon wie Hund und Kunz, aber du bist wenigstens da.
Ja, verstehe.
Und gut, ich wusste, auf was ich mir einlasse und es war hart, es war sehr, sehr hart, auf jeden Fall. Also das war mir auch bewusst und das kam auch so und gut, ich glaube auch, dass wenn jetzt Gras über die Sache wächst, jetzt ist Ruhe eingekehrt, die Waldhof-Fans, denke ich mal, so wie ich es vernehme, die haben mich akzeptiert. So, es gibt auch noch Lautern-Fans, die ist natürlich nicht die Mehrheit, aber die halt auch gesagt, hey, ich habe auch Kinder, ich kann es verstehen. Mhm. So, und es gibt, wie gesagt, mehr als Fußball. Natürlich ist das kein normaler Wechsel, aber ja, jeder, der mich privat kennt, der weiß, der kann das dann, der kann mich dann auch verstehen. Und wenn nicht, dann ist es ja, jeder darf ja seine Meinung haben. Ist ja alles cool.
Ich verstehe halt immer nicht so richtig, also klar, wenn jetzt Jean Zimmer zum Waldhof wechselt, wo du weißt, das ist ein lauterer seit erster Sekunde. Das ist aber ja bei dir faktisch nicht der Fall. Im Endeffekt bist du jemand, der mit einer riesengroßen Qualität nach Mannheim wechselt, die der Waldhof auch gut gebrauchen
kann. Ja, können auch mal mehr Tore von mir gebrauchen. Auf jeden
Fall. Ja, aber du weißt bestimmt, wie ich es meine. Wenn halt jemand, der jetzt nicht als Urlauterer bekannt ist, den Verein, finde
genau,
ich, wird's oft übertrieben.
Dazu muss man auch nochmal sagen, Entschuldigung, dazu muss man auch sagen, ich hatte ja Angebote von Zweitligisten aus dem Ausland, ich hätte mehr Geld verdienen können, ich hätte höher spielen können. Also deswegen, da sieht man ja, ich bin ja nicht dahin gewechselt, um Leute was eins auszuwischen, weil ich stehe auch in keiner Konkurrenz zu denen, weil wir nicht in derselben Liga sind, sondern ich bin ja, da sieht man, dass ich ja bewusst den Schritt wegen der Familie gegangen bin und nicht aus Geldgründen oder sonst was. Und das war, ja.
Kann man es sich überhaupt leisten, als Profifußballer Fan eines Vereins zu sein? Oder ist das einfach eine romantische Annahme?
Entschuldigung, als Profifußballer?
Also bist du Fan eines Fußballvereins?
Nee, nicht wirklich, nee. Also du bist 100%, ich glaube, da spreche ich für fast alle Fußballer, die, wo auch immer die spielen, die sind dann auch mit Herzblut dabei. Mhm. Also ernsthaft jetzt. Und das bin ich hier jetzt auch. Genauso wie es bei Lautern war, bin ich es jetzt hier auch, weil dir bedeutet die Scheiße dann auch was, weil du tust ja literally schwitzen und bluten für den Club, wo du dann auf dem Platz stehst und für die dann versuchst jetzt, wie jetzt gerade, gegen den Abstieg zu kämpfen unter aber Fan, keine Ahnung, es ist meist dann eher sowas, wenn es jemand schafft, natürlich für seinen Heimatclub irgendwie, du bist da aufgewachsen genau, warst immer schön im Stadion, dann ja, natürlich dann ja, bei Cello Segert wahrscheinlich, ne, da ist ein bestimmter Fall, ja genau, aber sonst, Leute, so Mietnomaden wie mich, die halt schon ein bisschen rumgekommen sind, ne, das ist jetzt nicht so, dass ich hier lebenslang, da müsste ich ja jetzt ja noch 8 Mitgliedschaften haben bei.
Naja, okay. Nee, aber hätte ja sein können, dass du im Bremen aufgewachsen bist, grundsätzlich sagen würdest, ich bin Werder-Fan.
Ich bin eher Werder-Sympathisant. Ich freue mich, wenn es denen gut geht, wenn sie in der ersten Liga sind. Meine besten Freunde sind natürlich auch immer dabei, bei Auswärtsspielen bei Werder und so weiter und so fort. Also, es freut mich sehr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, so, boah, voll der Werder-Fan. Nee, ist jetzt auch nicht.
Weil es gibt ja schon, ich weiß nicht, ob du die Story gesehen hast. Klar, das ist natürlich jetzt die blau-weiße Fanbrille, die bei mir da, aber dass Steven Skripski und
Kiel Becker, nach dem Spiel, ne?
Also die Geschichte, also deswegen frage ich das, weil mich das natürlich einfach interessiert. Also,
eine schöne Geschichte.
Ich hole die Fans cool. Die Löwen-Fans mal kurz ins Boot. Zwei Spieler, beide seit frühester Kindheit Schalke-Fans, spielen aber, haben beide auch mal für Schalke gespielt, spielen aber jetzt beide bei Holstein Kiel und haben um 13 Uhr gespielt, haben 2 Tore geschossen, Kiel quasi ein Stück weiter in die erste Bundesliga geschossen und haben sich direkt nach Abpfiff ins Auto gesetzt, um sich dann auf Schalke in die Nordkurve zu stellen, um den Verein abends um 20 Uhr in derselben Liga, das ist ja noch das, was noch so krass ist, wenn du jetzt Schalke-Fan bist und die spielen in einer anderen Liga, okay, aber in derselben Liga. Und das finde ich dann schon irgendwie krass. Deswegen die Frage, ob man das überhaupt leisten kann.
Ja, also das ist natürlich ein besonderer Fall, weil A, wie kommt das bei den Kiel-Fans an natürlich? Muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Klar, aber ich sag mal so, ich bin ein Typ, ich handle und ich denke nach gesundem Menschenverstand. So. Und wenn du offen bist und offen für andere Meinungen, offen für andere Ansichten bist und dann halt auch die Story und den Hintergrund kennst von den beiden. Wäre ich jetzt als Kiel-Fan, ey, erstmal, die haben gerade uns heute zum Sieg geschossen. Ist ja nicht so, dass sie uns einen Bärendienst erweisen, sondern die performen für uns. Wir wissen aber alle, wo die aufgewachsen sind und wo die herkommen. Sollen wir es auch machen, solange es ja nicht schädlich für den Club ist.
Ja.
Also, das wäre jetzt meine Meinung. Ich finde, das ist eine schöne, schöne Fußballgeschichte, auf jeden Fall.
Deswegen hätte es mich einfach mal interessiert, ob man als Fußballprofi, wo man in dem Geschäft ist, sich das überhaupt leisten, ich sag mal, leisten kann, ein Fanherz zu haben. Weil irgendwie haben wir ja alle irgendwie sowas, auch wenn wir beruflich in diesem
Also ja, auf jeden Fall kannst du das, ja.
Ihr steckt momentan mitten im Kampf um den Klassenerhalt, brisanterweise mit deinem Ex-Club Halle, die jetzt gerade am Wochenende auch noch in Saarbrücken gewonnen haben. Jetzt ist es nur noch ein Punkt. Wie hart ist sowas für den Kopf?
Ist auf jeden Fall sehr interessant, weil wir haben jetzt auch beim Spiel am Wochenende saßen wir in der Kabine, das ist ja auch immer so, du bist eigentlich nicht mehr am Handy, bevor du zum Warmmachen rausgehst, jeder ist ja so ein bisschen in seiner Zone. Trotzdem ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Betreuer und alle gucken, wie es ja gerade steht. Die spielen gerade in dem Moment und dann kurz bevor wir dann zum Aufwärmen raus sind, ja, Halle 1-0 gemacht. Ja, super, Prost Mahlzeit. Dann ist natürlich, es ändert ja nichts an der Sache, dass wir jetzt trotzdem rausgehen wollen und gewinnen. Und von daher, ich weiß nicht, wie jeder einzelne Spieler das angenommen hat. Aber ich meine, wir rauskommen, wir haben noch 5 Minuten das 1-0 gemacht und wir haben gut gespielt. Und dann hast du halt in der zweiten Halbzeit gleich zum Start der zweiten Halbzeit eine rote Karte gehabt, wo dann, ja, wo du halt einer weniger bist. Und dann war es halt nur verteidigen und hinterherlaufen und hast halt keine Torchance mehr gehabt. Dann war es natürlich schwer, sehr schwer. Aber wäre das Ganze mal 11 gegen 11 ausgegangen, ich fand jetzt nicht, dass wir irgendwie eingeknickt sind dadurch, dass Halle gewonnen hat, sondern was die Stimmung und was den Geist angeht, sind wir guter Dinge, sind wir gut drauf. Und darauf lässt sich auch aufbauen. Aber da kommen halt solche kleinen Sachen halt jetzt gerade dazu, ne, was halt irgendwie ja nicht gerade hilflich ist.
Das wäre, so ein Abstieg wäre für den Waldhof wahrscheinlich eine mittelschwere Katastrophe.
Ja, natürlich.
Weil,
ja.
Der Aufstieg aus der Regionalliga, wobei, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, die Regionalliga Südwest hat mittlerweile den festen Aufstiegsplatz. Das ist nicht mehr so ein krasses Nadel, früher mal gewesen ist. Zu Zeiten, in denen Waldhof, glaube ich, dreimal hintereinander versucht hat, in die dritte Liga zu kommen. Wir drücken natürlich als Mannheimer Club die Daumen für den Waldhof, für euch, dass das klappt mit dem Klassenerhalt. Apropos Kopf, beziehungsweise Ohr, du machst auch einen Podcast.
Richtig, weiter geht der Lachs, einmal reinhören.
Erzähl uns, so heißt der Podcast.
Ja.
Geiler Name.
Ja, das war's auch schon eigentlich. Also ich habe ja eingangs gesagt, wir haben es gerade, weil ich gucke mir euer Tonequipment hier an. Wir sind berüchtigt dafür, immer Tonprobleme zu haben, aber jetzt haben wir mein Kumpel Louis Schwabe, mit dem ich das mache, hat jetzt ein Mac aus diesem Jahrtausend und deswegen, jetzt geht's langsam in die richtige Richtung. Nee, wir reden eigentlich nur über, wir sind beides Väter. Wir wissen selber immer nie, wo wir hinwollen und reden einfach über Alltag, Alltagsprobleme, wir hatten schon Depressionen getackelt, wir haben egal was geht, holen auch mal Gäste rein. Ich will auch gerne, haben noch nicht so richtig Gas gegeben, aber auch Gäste gerne aus anderen Genres des Lebens. Also muss auch nicht nur Profisportler sein, kann auch mal irgendwie, zum Beispiel seit Folgen sage ich, ich will jetzt meine Frau als Gast haben, hatten wir noch nicht, und ich will eine Politikerin.
Oh. Welche denn?
Ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie, das ist so in meinem Kopf drin und jetzt, aber ich kümmere mich auch nie drum. Ja. Wenn jemand einen erkennt, bitte mal irgendwie vorschlagen, das wäre ganz nett.
Ja, aber gibt es keine Politikerin, die du dir wünschen würdest? Mit wem würdest du denn gerne mal quatschen? Öffentlich.
Ganz ehrlich, die Einzige, die bis jetzt, wo ich sage, die hat einen interessanten Eindruck gemacht. Ich bin ja auch nicht so in der Politik drin. Strack-Zimmermann.
Oh,
weil
okay.
Die hat irgendwie so Faustik hinter den Ohren.
Ja, die ist aber schon, die ist aber schon tough, glaube ich.
Ja, aber ich fand die cool, was die so ein bisschen vor sich gegeben hat.
Rüstungs- aber ich Expertin.
Frag mich jetzt aber nicht, wie sie zu irgendwelchen Sachen steht. Ich weiß das gerade gar nicht. Keine Ahnung.
Ich
habe die irgendeine Talk schon mal gesehen, dachte, boah, die ist geil.
Die ist tough auf jeden Fall. Also was man auf jeden Fall über sie weiß, ist, die kennt sich halt brutal in dem ganzen Thema Bundeswehr, Verteidigung und sowas alles. Da ist sie.
Mhm.
Ja, Rüstungsexpertin ist sie.
Ja.
Also mit der hätte man, glaube ich, also ich sag dir ehrlich, ich bin ja grundsätzlich kein Fan von Politikern. Mhm. Ich mag Politiker grundsätzlich eher nicht. Aber es gibt durchaus auch den einen oder anderen, mit dem würde ich mich auch einfach gerne mal austauschen. Mhm. Einfach mal sprechen.
So off the record, ne? So jetzt mal
Butter
bei den Fische, wie ist das da und da? Was?
Ja, auch gerne mal, auch gerne öffentlich. Hätte ich auch jetzt kein Problem mit, aber einfach mal eine Diskussion mit denen zu führen.
Aber das sind öffentlich, das sind ja Profis.
Das ist aber doch genau das Schlimme. Also ich hatte mal, ich moderiere ja hier und da auch Skispringen und hatte dann, das ist jetzt anderthalb Jahre her ungefähr, habe ich Skiflug-Weltcup moderiert und morgens um 10 Uhr ist Regiebesprechung und dann sagt der Regisseur, der da den Ablaufplan geschrieben hat, sagt dann zu mir, ja, und 14 Uhr dann Kevin im Auslauf vor den 10.000 Leuten, Interview mit Markus Söder, 8 Minuten.
Ah.
Und ich sag, was?
Habt ihr erstmal 8 Hefeweizen bestellt,
sag
ne?
Sag ich mit dem Markus Söder. Und dann sagt er, ja, ja. Und dann sag ich, was soll ich denn 8 Minuten lang mit Markus Söder besprechen?
Das ist so.
Und dann kam auch tatsächlich, es war dann, also Interview war 14 Uhr, so um 12.30 Uhr hast du dann wirklich gesehen, also ohne Witz, ich veräpple dich nicht, dass sich so die Scharfschützen aufgestellt haben.
Ja, krass.
Also übel, der mit 8 bis 10 Leuten ist der Kollege unterwegs. Mhm. Und dann kommst du da hin, und das muss man dazu noch wissen, das war noch so ein Corona-Event. Das bedeutete, dass die Landesregierung Bayern verboten hat, dass dort Alkohol ausgeschenkt wird. Ach, beim Gott. Skispringen, Alter. Mhm. So, und alle mussten, das war schon so ein 20 Grad Märzwochenende in der prallen Sonne mit FFP2-Maske da rumstehen. Und dann kriege ich den vor die Flinte und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt hast du 2 Möglichkeiten. Entweder stellst ihm jetzt diese 3 Standardfragen, damit er als Politiker seine Rede halten kann. Mhm. Und dann habe ich ihm aber tatsächlich als erstes reingedrückt, ob ihm das nicht selber wehtut, hier schiefliegen und keiner darf Alkohol trinken und so. Und da muss ich wirklich sagen, das waren 8 überragende Minuten, mhm. weil er, glaube ich, eben nicht so ist.
Okay.
Er ist schlagfertig, er hat schon auch einen Humor. Also wenn du ihm was reindrückst, dann kickt er dich zurück. So, und das finde ich dann, da habe ich natürlich wieder Respekt vor. Deshalb also.
Ich habe auch eigentlich lange den Tipp gehabt, dass er der nächste Bundeskanzler wird. Weil das der Einzige war, so einfach nur von der Präsenz her, den man ernst nehmen könnte.
Ich glaube, dass er hat ja gestern gesagt, also eigentlich wäre Merz derjenige, der Favorit, aber dieses eigentlich sprach schon wieder Bände. Aber sich mit Politikern auszutauschen, das kann manchmal, glaube ich, sehr, 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 sehr interessant sein. Mhm. Aber ja, also ich drücke die Daumen. Also wir machen jetzt hier mal einen offiziellen Aufruf. Also wenn Sie eine Politikerin sind und sich gerne mal mit Terence Boyd in einem Podcast unterhalten wollen, dann melden Sie sich jetzt gerne. Auch bei uns, wir leiten weiter.
Ja, super, vielen, vielen Dank, geil. Also ernsthaft, ja, will ich wirklich sehr gerne. Ja.
Es war uns eine große Ehre, dass du da warst.
Ja.
Du musst jetzt zum Training gleich.
Richtig.
Ist doch schönes Wetter heute.
Schönes Wetter zum Schwitzen. Also mein Lieblingswetter ist eigentlich so, ich würde sagen so 15 bis 18 Grad und bewölkt.
Okay.
Und am besten noch so am Spieltag noch leichter Nieselregen, dass der Ball schön läuft.
Das ist so ein bisschen
aber warm.
Sagt man das zu Fritz-Walter-Wetter?
Nee, das ist nur richtig Regen. Regen,
ja. Ja, wir drücken die Daumen und wünschen dir gleich viel Spaß beim Training. Und natürlich für euch da draußen nochmal der Hinweis, am Samstag ist unser Tag der Vielfalt. Spielen wir mit den Sondertrikots gegen Hannover Burgdorf. Ich glaube, wir spielen diese Saison zum Gefühl 10. Mal gegen Hannover Burgdorf. bisher haben wir da aber eine sehr, sehr gute, wenn man alles zusammennimmt, eine sehr, sehr gute Statistik gegen die Recken. Deshalb nochmal der Hinweis an euch, kommt alle in die SAP Arena. Wir haben schon, glaube gute 9.000 Tickets verkauft. Wir brauchen jede Unterstützung, weil wir natürlich auch wollen, dass es in der Bundesliga noch die Punkte, die wir noch holen können, die wollen wir auch noch holen.
Und noch Sandhausen, könnt ihr auch noch mal vorbeischauen, wenn ihr schon in der Nähe seid.
Sandhausen?
Letzte Heimspiel der Saison, wir brauchen jede Unterstützung.
Aber, ach so, nach Sandhausen, aber wir sind dann
zu weit. Nee. Wir spielen zu Hause gegen Sandhausen. Also wenn ihr da nichts vorhabt, ich weiß nicht, wie der Spielplan ist, machen wir das Ding da voll.
Das machen wir, das machen wir gerne. Ist ja eigentlich immer. Also die Fans vom Waldhof sind schon geil, oder?
Natürlich, geht ab.
Geht ab. Ja. Terence, vielen Dank, dass du bei uns warst. An euch, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis bald. Ciao.
Das war Löwenfunk, eine gemeinsame Produktion der Rhein-Neckar-Löwen und RPR 1. Präsentiert von der WTG-Gruppe. Neue Folgen erscheinen alle 2 Wochen, überall, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.